Wir beenden jetzt unsere allgemeinen Ausführungen und gucken uns noch ein paar ergänzende Bemerkungen an. In der aktuellen Vorlesung Nummer 16 geht es zunächst um den Begriff des Zusammenhangs. Schauen Sie auf die Seite 221 oben, Römisch 1. Da ist ein Bild gemalt, einmal der metrische Raum x, die Vollkugel in Rn, also alle Punkte x aus Rn, Norm von x kleiner gleich 1, meinetwegen bezüglich der euklidischen Norm. Darunter der metrische Raum y, angedeutet Vereinigung zweier disjunkter Vollkugeln in Rn, grün gezeichnet. Und die Frage, wie unterscheiden sich die beiden metrischen Räume x und y? Natürlich farblich, der eine schwarz, der andere grün. Etwas ja, mathematischer formuliert in Definition 16, 15. Was ist nicht nur der farbliche Unterschied? Wir erklären folgenden Begriff in einem metrischen Raum x. Ist ein Weg, einfach eine stetige Abbildung, genannt Gamma, von einem Zeitintervall in diesem metrischen Raum x. Man stellt sich Gamma als eine Art Fahrplan vor. Zu jedem Zeitpunkt t zwischen a und b sagt Gamma t, wo man sich in x befindet. Noch anders formuliert, eine Kurve in diesem metrischen Raum x. Gamma a bzw. Gamma b heißt Anfangs- bzw. Endpunkt von Gamma, auch klar. Und ein weiterer klarer Begriff, man nennt diesen Weg geschlossen, wenn eben Anfangs- und Endpunkt zusammenfallen. Also nichts anderes eigentlich als das, was man sich unter einer Kurve vorstellt, wobei Kurve eben sich hier etwas präziser auf die Parametrisierung bezieht. Das ist Teil A der Definition. Der Zusammenhang mit den beiden Zeichnungen bzw. der Unterschied wird klar in Teil B der Definition, Seite 222 oben. Man nennt den metrischen Raum x zusammenhängend, etwas genauer wegzusammenhängend. Es gibt noch einen viel allgemeineren Zusammenhangsbegriff. Genau dann, wenn man zwei beliebige Punkte, x und y, aus dem metrischen Raum durch einen Weg von x nach y verbinden kann. Angedeutet in dem Bildchen der metrische Raum x, als Diagramm, Venn-Diagramm in der Ebene. Ein Loch hat dieser Bereich x, zwei Punkte sind ausgewählt und angedeutet ist, wie ein Weg von x nach y aussehen könnte. Egal wie man die beiden Punkte wählt, in der Zeichnung, in der blau gemachten, kann man jedenfalls immer von x nach y laufen. Das heißt, in dem Fall wäre der metrische Raum zusammenhängend. Die entsprechende Notation, das ist in Teil C der Definition nur angedeutet. Der ganze Raum muss nicht wegzusammenhängend sein, sondern man kann auch sagen, eine Teilmenge A heißt wegzusammenhängend. Wenn man zwei Punkte jetzt aus der Menge A durch einen Weg verbinden kann, der die Eigenschaft hat, ganz in der Menge A zu verlaufen. Welche Eigenschaften hat man für zusammenhängende Mengen? Eine schöne Eigenschaft ist, dass der Wegzusammenhang durch stetige Abbildungen übertragen wird. Was genau gemeint ist, steht in dem Satz Nummer 19. Zwei metrische Räume x und y sind gegeben. Und eine stetige Abbildung von x nach y. Des Weiteren guckt man sich eine zusammenhängende Menge an im Raum x, die Menge a, und die Feststellung, auch die Bildmenge f von a ist wegzusammenhängend in y. Was hat man zu tun? Auf der Seite 222 unten. In der Zeichnung ist der Beweis schon skizziert. Zu tun ist folgendes: Man wähle zwei Punkte in der Bildmenge FA. Wie sehen zwei Punkte in der Bildmenge aus? Ja, das sind die Punkte f von klein a und f von klein b, die durch klein a und klein b aus der Menge A generiert werden. Man weiß, die Menge A ist wegzusammenhängend, bedeutet, es gibt einen Weg Gamma von klein a nach klein b und Gamma, stetige Abbildung vom Parameterintervall in die Menge a. Im Übrigen, hier sind klein a und b jetzt nicht mit den Anfangs- und Endpunkten des Parameterintervalls zu verwechseln. Die Notation ist nicht so ganz glücklich. Alles, was jetzt noch zu tun ist, wie sieht der stetige Weg aus, der die beiden Bildpunkte verbindet? Ja, das ist wie rot angedeutet in der vorletzten Zeile, der Weg f-Kringel Gamma. Das ist tatsächlich ein Weg. Erinnerung, per Definition, ein Weg ist eine stetige Abbildung von dem Zeitintervall in die entsprechende Menge. Und f-Kringel Gamma ist natürlich dann auch eine stetige Abbildung nach der Verkettungsregel, die man für stetige Abbildungen auch in metrischen Räumen hat. Ein paar Bemerkungen noch dazu auf Seite 223. Die erste Bemerkung: Wie sehen die zusammenhängenden Teilmengen der reellen Zahlen aus? Die Feststellung: Das sind genau die Intervalle. Zur Übung mal selbst überlegen. Ein Beispiel in der Nummer 2 als Satz formuliert. Der Begriff Zusammenhang geht im Beweis eigentlich erst ein. Der Satz sagt aus: Die Einheitskreislinie S1 definiert als alle Punkte x in der Ebene mit euklidischer Norm 1, die ist nicht homöomorph zu einem Intervall. Zur Erinnerung, was bedeutet das, homöomorph zu sein zu einem Intervall? Das würde bedeuten, es gibt eine stetige bijektive Abbildung von S1 in ein Intervall mit stetiger Umkehrabbildung. Wie kann man die Nummer 2 begründen? Unter Zuhilfenahme des Begriffes Zusammenhang. Wir machen es indirekt. Angenommen, es gibt einen Homöomorphismus von einem Intervall i in diese Einheitskreislinie, angedeutet in dem Bild f von dem Intervall i in die S1. Dann wählt man einen inneren Punkt, x0 genannt, aus dem Intervall und bezeichnet mit p den Bildpunkt von x0, diesem inneren Punkt unter f. Die neue Abbildung in der letzten Zeile f-Index 0, das ist die Einschränkung von f auf das Intervall, aus dem man den Punkt x0 entfernt hat. Und das ist jetzt eine Abbildung von dem Intervall ohne den Punkt x0 in die Kreislinie ohne den Punkt p. Und da f laut Annahme ein Homöomorphismus ist, überlegt man sich leicht, ist eigentlich gar nicht zu überlegen, wie auf Seite 224 oben festgestellt, dass diese Einschränkung f-Index 0 ein Homöomorphismus zwischen dem Intervall, Punkt entfernt, und der Kreislinie, wo man den Punkt p rausgenommen hat, darstellt. So, und was ist jetzt der Widerspruch? Die Kreislinie, aus der man einen Punkt entfernt hat, ist nach wie vor zusammenhängend. Wenn Sie zwei Punkte nehmen, die zur Kreislinie gehören, vom Punkt P verschieden sind, dann können Sie natürlich diese beiden Punkte nach wie vor in der Kreislinie verbinden. Sie laufen gewissermaßen um den Punkt P herum. Das ist aber nicht möglich, wenn Sie sich das Intervall anschauen, aus dem Sie den Punkt x0 entfernt haben. Wenn Sie dann zwei Punkte betrachten, einen links von x0, den anderen rechts von x0, dann können Sie diese beiden Punkte nicht mehr im Intervall verbinden. Das widerspricht dem Satz 16, 19. Mit anderen Worten, wir haben den indirekten Beweis beendet, indem wir jetzt diesen Widerspruch bekommen haben und der Satz ist bewiesen. Unter Zuhilfenahme des Begriffes Zusammenhang. Römisch 2, da werden spezielle zusammenhängende Mengen betrachtet, und zwar in der Regel Teilmengen des Rn oder aber Teilmengen von einem reellen Vektorraum x. Den Begriff konvexe Menge und konvexe Funktion, den haben wir schon kennengelernt in der Analysis 1. Das ging los mit Definition 10.3 und danach die entsprechenden Ausführungen zum Thema. Und das deckte die Fälle ab, die Fälle Rn mit n gleich 1 und 2. Die Definition im Allgemeinen ist genauso wie auch in dem Fall der Dimension 1 und 2, die Definition Nummer 16. Man sagt, eine Teilmenge m von Rn oder aber von einem beliebig dimensionalen R-Vektorraum heißt konvex. Genau dann, man nehme zwei beliebige Punkte aus der Menge und fordert, die Strecke von x nach y gehört ebenfalls ganz zu der Menge. Unten auf der Seite ist zweidimensional angedeutet, wie es aussieht im konvexen Fall, das linke Bild. Im rechten Bild, die Menge ist nicht konvex. Natürlich ist die rechte Menge, jedenfalls in der Zeichnung, ist es so, nach wie vor zusammenhängend, aber eben nicht konvex. Und das ist die sozusagen triviale Bemerkung, die Bemerkung 0 auf der Seite 225 oben. Strecken sind natürlich spezielle Wege und Bemerkung 0 sagt, wenn die Menge m konvex ist, dann auch zusammenhängend. Was bedeutet Konvexität in Formeln? Ja, da muss man sich überlegen, wie wird eine Strecke parametrisiert? M ist konvex. Genau dann die Kombination t mal x plus 1 minus t mal y gehört zu m, wenn immer x und y Punkte sind aus m und t eine reelle Zahl zwischen 0 und 1. Und da sehen Sie, ich kann den Begriff der Konvexität immer dann erklären, wenn man addieren kann und mit Skalaren multiplizieren. Das heißt, Konvexität macht eben auch Sinn für Teilmengen von reellen Vektoren. Die Bedingung, Strecke liegt in M, lässt sich nochmal anders formulieren. Endliche Linearkombinationen gehören zu M. Genauer, man schaut sich an, wie in der Mitte von Seite 225 aufgeschrieben, die Summe i gleich 1 bis L, Gewichte ti mal Vektoren xi, verlangt, das gehört zu M. Für alle natürlichen Zahlen groß L, für alle Punkte x1 bis x groß L aus der Menge, für alle Gewichte, wie man sagt, 0 kleiner gleich ti kleiner gleich 1, die die Eigenschaft haben, die Summe der ti ist identisch 1. Deswegen spricht man von Gewichten, weil man gewichtet die Punkte xi mit den Zahlen ti. Und zur Übung zeige man mal, dass die Konvexitätsdefinition im Sinne von Strecke gehört zur Menge diese etwas allgemeinere Bedingung impliziert. Allgemeinere Bedingung natürlich nur formal, denn tatsächlich ist sie äquivalent. Dass die allgemeinere Bedingung die Konvexitätsbedingung impliziert, das ist offensichtlich eben mit der Wahl L gleich 2. Die Bemerkung Nummer 2, Rechnen mit konvexen Mengen. Angenommen, man hat ein beliebiges System konvexer Mengen, die Menge i, eine beliebige Indexmenge, dann ist der Schnitt der Mengen m-Alpha auch konvex, wenn jede einzelne Menge m-Alpha konvex gewesen ist. Das ist falsch für Vereinigungen. Sie nehmen einfach zwei disjunkte konvexe Mengen. Dann ist die Vereinigung natürlich nicht mehr konvex. Die letzte Bemerkung, der Begriff Konvexität führt natürlich ein bisschen aus unseren allgemeinen Betrachtungen, die wir bisher gemacht haben, raus, weil das hat nichts mit einer Metrik oder Norm zu tun. Da geht es nur darum, man hat eine algebraische Operation, also man ist in einem reellen Vektorraum und kann diese Kombination hinschreiben. Eine Liste von Beispielen auf der Seite 226. Die kann man, denke ich, auch unkommentiert lassen. Unterräume sind konvex, wobei der Begriff Unterraum natürlich auch affine Unterräume umfasst. In der Nummer 2 Halbräume. Was sind Halbräume? Da hat man die Charakterisierung, der Halbraum H. Das sind alle Vektoren x aus dem Rn, sodass das Skalarprodukt x mit a, angedeutet durch den dicken Punkt, kleiner gleich c ist. A ist dabei ein fester Vektor aus dem Rn und c eine reelle Zahl. Zum Beispiel nehmen Sie für A den ersten kanonischen Basisvektor, für C 0, dann ist der Halbraum H, besteht genau aus allen Vektoren, wo x1 kleiner gleich 0 ist. Bemerkung 3 oder Beispiel 3. Wenn man irgendeine Norm nimmt in einem reellen Vektorraum, angedeutet durch das übliche Doppelstrichsymbol, dann ist die offene und auch die abgeschlossene Kugel gebildet bezüglich der Norm um einen beliebigen Punkt mit einem beliebigen Radius auch eine konvexe Menge. In der zweiten Hälfte von Seite 226 wird das kurz nachgerechnet. Da guckt man sich den Fall an der abgeschlossenen Kugel, wählt zwei Punkte und ein t zwischen 0 und 1 und schreibt hin den Abstand tx vom Punkt tx plus 1 minus ty zum Zentrum A. Formt das ein bisschen um, benutzt die Dreiecksungleichung und die Information, dass x und y in der Kugel gewählt waren und man sieht auch die konvexe Kombination hat Abstand kleiner gleich r zum Zentrum A, gehört also zur abgeschlossenen Kugel. Nummer 4, wenn die Menge m konvex ist und man ist in einem normierten Vektorraum, dann ist auch ihr Abschluss konvex. Die Umkehrung ist nicht richtig. Starten Sie von der abgeschlossenen Kugel mit Radius 1 beispielsweise um den Ursprung in Rn. Diese Menge ist konvex. Abschluss der offenen Vollkugel. Und wenn Sie jetzt den Ursprung entfernen, dann ist die Menge natürlich nicht mehr konvex. Je nachdem, wie Sie die Punkte legen, gehört die Strecke nicht mehr dazu. Also nochmal in Beispiel 4, die Menge m, meinetwegen die offene Vollkugel mit Radius 1, die offene Kugel mit Radius 1 um den Ursprung. Der Ursprung wird entfernt. Der Abschluss ist dann die Vollkugel mit Radius 1 um den Ursprung, also konvex. Die Ausgangsmenge, wie gesagt, nicht konvex. Wenn die Punkte sich gegenüberliegen, dann läuft die Verbindungsstrecke durch den Ursprung. Der Ursprung per Definition gehört aber nicht zur Menge m. Dann verknüpfen wir den Begriff der Konvexität von Mengen mit dem von Funktionen. Die letzte Definition auf der Seite. Die Definition Nummer 17 kennen wir auch schon für für den Fall R oder R2. Jetzt machen wir es im Rn. Die Funktion sei auf einer konvexen Menge k im Rn definiert, mit reellen Werten, sonst ergibt es keinen Sinn. Man nennt die Funktion konvex, wenn die entsprechende Ungleichung gilt, die wir schon für Funktionen auf R oder C hingeschrieben haben, nämlich f ausgewertet auf der konvexen Kombination der Punkte x und y, also auf 1 minus t mal x plus ty, das ist kleiner oder gleich 1 minus t mal Wert an der Stelle x plus t mal Wert an der Stelle y. Und das muss gelten für alle t zwischen 0 und 1 und für alle Punkte x und y aus K. Wir haben jetzt gesagt, K ist Teilmenge von Rn und genauso, mehr braucht man nicht. Man kann den Rn ersetzen durch irgendeinen reellen Vektorraum. Die Konvexitätsforderung ist durch das Bild angedeutet. Da ist der Graph von f gezeichnet und die Forderung ist bei Konvexität, dass der Graph von f jeweils unterhalb der entsprechenden Sekante liegt. Die entsprechende Liste von Bemerkungen, ähnlich wie in Analysis 1, man hat den Begriff der strengen Konvexität, nämlich dass die Ungleichung, die geforderte, eine strenge Ungleichung ist, nämlich immer dann, wenn t echt zwischen 0 und 1 liegt und wenn die Punkte x und y aus der Menge k voneinander verschieden sind. Bemerkung 2 erspare ich mir, das Wort konkav gibt es genauso wie in der Analysis 1. Man hat streng konkav. Forderung oder Definition, man verlangt dann, dass minus f konvex oder streng konvex ist. Die Nummer 3 nimmt Bezug Ganz unten auf der Seite 227, die nimmt Bezug auf die allgemeinere, etwas allgemeinere Formulierung, zumindest formal allgemeiner, von Konvexität. Die Bemerkung 3, Teil A, f ist konvex genau dann, wenn die endliche Kombination der Punkte xi, i gleich 1 bis groß L, Gewichte ti zwischen 0 und 1 mit Gesamtsumme 1. Wenn man f darauf auswertet, dann ist das kleiner oder gleich der entsprechenden Summe Gewichte mal Funktionswert. Jeweils für alle Punkte xi aus der Menge k, die als konvex vorausgesetzt wird und wie auf der Seite 228 nochmal aufgeschrieben, die Gewichte zwischen 0 und 1 mit Gesamtsumme 1. Teil B der Bemerkung, da wird die Konvexität beschrieben durch das Verhalten oder das entsprechende Verhalten der sogenannten Subniveaumengen, nämlich die Funktion f definiert auf der konvexen Menge k mit Werten in R. Die ist genau dann konvex, wenn die Menge aller x aus k, wo f von x kleiner gleich c ist, eine konvexe Menge ist für alle Wahlen von c aus R. Das sollten Sie sich selbst mal überlegen. Dann hat man noch eine Aussage, die nicht so ganz einfach zu beweisen ist. Die gilt, wie in Rot bemerkt, nur im Raum Rn oder aber in reellen Vektorräumen x endlicher Dimension. In Räumen unendlicher Dimension ist es nicht richtig. Das ist ähnlich wie Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, wenn man lineare Abbildungen betrachtet. Die sind immer stetig, solange der Definitionsbereich endlichdimensional ist. Ansonsten gibt es Gegenbeispiele. Und das verhält sich in dem Satz genauso. Wir nehmen als Definitionsbereich G unserer Funktion eine offene und konvexe Menge, G genannt, in Rn oder in einem endlichdimensionalen Raum und betrachten auf G eine konvexe Funktion. Und die Aussage, dann ist diese Funktion schon stetig. Der Beweis, der ist in der Literatur zu finden, den wollen wir jetzt nicht noch präsentieren. Wenn Sie nachschauen in dem Buch von Hildebrandt, Analysis 2, dann ist das der Satz 9 auf der Seite 75. Und man kann zeigen, wenn man sich auf kompakte Teilmengen k von dem Definitionsbereich zurückzieht, dann erfüllt die Einschränkung von f auf das k dort sogar eine Lipschitz-Bedingung. Gut, so viel zur Theorie, zu den Ausführungen, metrische Räume, normierte Räume, stetige Funktionen darauf. Im nächsten Abschnitt auf der Seite 229 werden wir jetzt sehr, sehr konkret. Paragraph 17, da geht es um sogenannte differenzierbare Kurven. In Verallgemeinerung beziehungsweise wir haben ja schon Wege kennengelernt und Wege sind per Definition stetige Kurven, wenn man so will. Und jetzt wird das Ganze nochmal verschärft. Das geht natürlich nur dann, wenn man sozusagen die üblichen Begriffe hat. Der Begriff der Ableitung. Wir betrachten jetzt Funktionen oder Wege in Rn, das übliche Gamma. Zunächst stetige Abbildung vom Parameterintervall AB mit Werten in Rn und verlangen jetzt noch etwas mehr, nämlich die Differenzierbarkeit. Wir sind im Rn und haben sozusagen dann auch ein bisschen mehr Anschauung. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Die Beispiele sind in der Regel 2- und dreidimensional. Beispiel 1. Dann gewöhnt man sich auch an so ein paar, wie man sagt, Standardparametrisierungen. Da ist der Weg oder die Kurve Alpha definiert auf dem Intervall von 0 bis 2 Pi mit Werten in R2 und Alpha von t ist einfach e hoch it. Was tut diese Parametrisierung Alpha? Sie beschreibt die Einheitskreislinie um 0. Das heißt, wenn t läuft zwischen 0 und 2 Pi, läuft man auf der Einheitskreislinie S1, hieß die vorher, genau einmal herum. Die Nummer 2, da taucht eine Abbildung Beta K auf. K ist eine ganze Zahl, nicht die 0, weil für 0 passiert nichts. Und wie ist Beta K definiert? Der Definitionsbereich der gleiche wie bei Alpha, nämlich das Intervall 0, 2 Pi. Man sollte ruhig sagen Zeitintervall. Man stellt sich vor, man startet zur Zeit 0 und endet den Prozess zur Zeit 2 Pi. Und bei Beta K ist Beta K von T ähnlich wie oben, allerdings steht im Exponenten noch die Zahl K. Und Sie sehen, K gleich 0, da passiert eben nichts, dann hätte man die konstante Abbildung. Was macht das Beta K? Man landet mit Beta K an der Stelle T, genauso wieder auf der Einheitskreislinie. Allerdings, wenn man jetzt T laufen lässt von 0 bis 2 Pi, dann läuft man nicht wie bei dem Alpha genau einmal rum, sondern man umrundet den Kreis genau K-Betrag mal. Das heißt, für K größer 0 hat man die übliche Drehrichtung wie bei Alpha. Wenn K kleiner 0 ist, dann läuft man andersrum auf der Einheitskreislinie. Beispiel 3 auf der Seite 230, da sind wir jetzt wie gesagt bei einer Raumkurve, also bei einer Abbildung, die Zeitpunkte abbildet in Punkte in R3. Da gibt man sich ein R größer 0 vor und eine Konstante C ungleich 0 und definiert eine Kurve oder einen Weg Gamma. Hier ist es jetzt so, man hat kein kompaktes Zeitintervall, sondern das Gamma soll jetzt für alle Zeiten definiert sein, für alle t aus r. Und Gamma von t hat drei Komponenten, r mal Cosinus t, r mal Sinus t und die letzte Komponente ist c, diese Konstante, mal t. Wenn c 0 ist, was ja eigentlich verboten ist, dann hat man eine Kurve mit dritter Koordinate 0, also doch wieder sozusagen eine ebene Kurve. Die Kurve hat einen Namen, die sogenannte Schraubenlinie. Und was das bedeutet, ist versucht in Worten wiederzugeben, in der Mitte von Seite 230. Die ersten beiden Komponenten von Gamma, die beschreiben sozusagen eine Drehbewegung, eine Rotation in der XY-Ebene, Cosinus t, Sinus t, also sowas wie e hoch it, mit dem Faktor r davor. Nicht die Einheitskreislinie, aber man rotiert nicht nur in der XY-Ebene, sondern die dritte Komponente, C mal T, sorgt gleichzeitig dafür, dass die Rotationsbewegung kombiniert wird mit einer Bewegung, die konstante Geschwindigkeit C hat, in Richtung der Z-Achse. Und wenn Sie versuchen, sich das nochmal zu überlegen, also Sie rotieren in der Ebene sozusagen und schieben aber gleichzeitig ihren Punkt in Richtung der Z-Achse, dann erklärt sich das Wort Schraubenlinie. Die Beispiele 1 bis 3, die haben einiges gemeinsam. Der erste Punkt, der auffällt, es sind nicht nur Wege, also stetige Abbildungen, sondern Sie können diese Abbildungen oder diese Funktionen von der einen reellen veränderlichen t beliebig oft differenzieren. Und das wurde bei der Definition von Wegen nicht verlangt, was auch keinen Sinn ergibt, weil wenn der Weg sich in einem metrischen Raum aufhält, also wenn man eine Abbildung ist in irgendeinem metrischen Raum, dann ist nicht klar, was Differenzierbarkeit von Gamma bedeuten soll. Wenn Gamma Werte hat in einem Rn, dann ist klar, was Differenzierbarkeit bedeutet, nämlich Differenzierbarkeit von jeder Komponentenfunktion. Und genau das wird auf Seite 231 oben erklärt. Definition 17.1, der neue Begriff differenzierbare Kurve im Rn. Jetzt sind wir also wirklich im Rn und schauen uns eine Abbildung an von einem Zeitintervall, die Abbildung Gamma, von dem Zeitintervall in den Rn. Und wir nennen Gamma eine differenzierbare Kurve der Klasse CK, wenn Folgendes richtig ist. Alle Komponentenfunktionen, Gamma 1 bis Gamma n, von unserer Abbildung Gamma, sind auf dem Intervall, das vorgegeben ist, K mal stetig differenzierbar. Wenn man differenzieren kann, sogar k mal, k ist natürlich größer gleich 1, dann ist Gamma Strich von t erklärt und Gamma Strich von t ist einfach der Vektor, wo man die einzelnen Ableitungen der Komponenten wie üblich hintereinander schreibt. Und diesen Vektor, die Interpretation, ist klassisch geometrisch. Diesen Vektor nennt man Tangentenvektor an die Kurve Gamma zur Zeit t. Diese Definition sollten Sie sich in Ruhe anschauen und auch versuchen zu überlegen, dass der Begriff Tangentenvektor sinnvoll ist. Wir machen weiter mit einer Liste von Bemerkungen, Beispielen und Notationen auf der Seite 232. Die erste Bemerkung bezieht sich nochmal auf den Begriff Tangentenvektor. Wir haben den Tangentenvektor von Gamma zur Zeit t erklärt als den Vektor, den man bekommt, wenn man die Komponentenfunktionen im Sinne der Analysis 1 zur Zeit t differenziert und das wieder als Vektor hintereinander schreibt. Man kann das aber auch ohne Bezugnahme auf die Komponenten hinschreiben. Bezugnahme auf die Komponenten heißt ja eigentlich immer, dass man die Standardbasis im Rn irgendwie ausgezeichnet hat. Auf der Seite 232 oben steht, ein Vektor E aus Rn ist Tangentenvektor oder der Tangentenvektor, es gibt dann auch nur einen, an Gamma in t zum Zeitpunkt t. Genau dann, man schaut sich an, Limes h gegen 0, berechnet den Vektor 1 durch h mal Gamma t plus h minus Gamma t, subtrahiert davon den Kandidaten für den Tangentenvektor, den Vektor e, bildet die Länge dieses neuen Vektors, also Differenzenquotient minus e, Länge davon, und der Limes h gegen 0 muss 0 sein. Und was bedeutet Länge oder Norm? Das ist völlig egal. Man entscheidet sich für irgendeine Norm auf dem Rn. Und da wissen wir von früher, wenn der Limes existiert für eine Norm und 0 ist, dann auch für jede andere. Also man muss sich nicht auf die euklidische Norm zurückziehen. Man kann hier irgendeine Norm auf dem Rn wählen und die Existenz des Tangentenvektors ist äquivalent dazu, dass dieser Limes existiert, den Wert 0 hat, völlig unabhängig davon, wie man den Rn normiert. Die Bemerkung 2 versucht ein bisschen Klarheit zu bringen in die Notation, Kurve und Parametrisierung. Am Anfang sollte man das wirklich auseinanderhalten, was man einerseits zeichnet und mit dem man andererseits rechnet. Was bedeutet das? Wenn man das Wort Kurve benutzt, dann denkt man immer an das, was man in der Ebene hinmalt, an die Punktmenge. Und diese Punktmenge, die wird korrekterweise mit Spurgamma bezeichnet. Die Kurve im Sinne der Definition ist eine Abbildung, die auf einem Parameterintervall erklärt ist und Werte in Rn hat. Man ist in der Notation nicht so ganz einheitlich. Man redet von Kurve, meint manchmal die Spur, also das Bild, was man zeichnet. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein. Ursprünglich im Sinne der Definition meint Kurve mehr. Kurve ist eine Abbildung, also eine Art Fahrplan, der das gezeichnete Bild beschreibt, im Sinne von man sagt genau, wo man sich zu welcher Zeit befindet. Also Bemerkung 2, es besteht ein formaler Unterschied zwischen dem Begriff Kurve im Sinne der Definition, also der Abbildung, und der Punktmenge, die man zeichnet. Und diese Punktmenge wird korrekterweise mit Spur Gamma bezeichnet. Nur man ist natürlich nicht so ganz konsistent, wenn man irgendwas erzählt oder zeichnet. Dann redet man von der Kurve, malt ein Bild und schreibt dann drunter sozusagen die Formel Gamma t. Bemerkung 3, da geht es um bestimmte Punkte, nämlich Doppelpunkte. Ein kleines x, ein Punkt aus der Spur von Gamma, Gamma eine Kurve, heißt Doppelpunkt, nämlich dann, wenn x mindestens zweimal durchlaufen wird. In Termen der Parametrisierung heißt das, es gibt zwei Zeitpunkte, wie in der letzten Zeile aufgeschrieben, T1 und T2 aus dem Zeitintervall T1 ungleich T2, aber so, dass Gamma T1 den Punkt x trifft und Gamma T2 auch. Seite 233 oben, ganz kleines Bild dazu. Der Punkt x, so wie es gezeichnet wird, wird eben zweimal durchlaufen, wenn man in Gamma t die Zeit t variieren lässt. Dass Gamma keine Doppelpunkte hat, das ist äquivalent dazu, im Sinne der Definition natürlich, dass die Abbildung Gamma eine injektive Abbildung ist. Die Nummer 4, auch nur eine Notation, wenn wir im Rn sind, mit n gleich 2, dann nennt man Gamma eine ebene Kurve, für n gleich 3 eine Raumkurve. Aus naheliegenden Gründen. In der Nummer 5 wird eine spezielle Klasse von Kurven angeschaut, nämlich die sogenannten Graphenkurven. Das sind ebene Kurven, die so gebaut werden. Man nimmt ein Intervall i und eine Funktion f, meinetwegen von der Klasse ck, wenn man nämlich daran denkt, auch Kurven der Klasse ck zu konstruieren. Und wie wird die Graphenkurve zu f erklärt? Ja, man nimmt Gamma, wie in dem roten Kasten auf Seite 233, als Gamma t, erste Komponente t, zweite Komponente f von t. Also typischerweise das, was man den Graphen von der Funktion f nimmt. Man zeichnet den Graphen f, hier steht die Parametrisierung Gamma des Graphen von f und das ist eine Kurve im Sinne unserer Definition der Klasse ck. Die Graphenkurven sind doppelpunktfrei, klar, und der Tangentenvektor Gamma Strich von t, der sieht sehr überschaubar aus. Die erste Komponente ist immer 1 und an die zweite Stelle tritt die Ableitung von f. Also Gamma Strich t, Tangentenvektor ist immer 1, f Strich t. Beispielsweise die Parabel. Man sagt die Parabel und meint damit die Parametrisierung der letzten Zeile. T geht über in den Punkt in der Ebene t, t Quadrat, die quadratische Parabel. Gehen wir weiter mit unseren Begrifflichkeiten. Definition 17.2 auf der Seite 234. Da wird die Klasse der Kurven weiter eingeschränkt. Die erste Einschränkung, wir wollen differenzieren können. Die zweite Einschränkung, der Tangentenvektor soll in vernünftiger Weise existieren. Das steht in der Definition. Da haben wir eine CK-Kurve, Gamma vom Intervall i in den Rn und nennen diese Kurve regulär, wenn an jeder Stelle der Tangentenvektor Gamma-Strich t ungleich 0 ist. Das heißt, man hat zu jedem Zeitpunkt einen vernünftigen Tangentenvektor, nicht den Nullvektor. Tangentenvektor 0, das hat keine gescheite geometrische Interpretation. Beispiele und Bemerkungen dazu. Erste Bemerkung oder erstes Beispiel. Die Eingangskurve, Parametrisierung der Kreislinie in der üblichen Weise. Gamma. Man nimmt t meinetwegen aus R oder wenn Ihnen das besser gefällt zwischen 0 und 2 Pi, wenn Sie nur einmal rumlaufen wollen. T geht über in e hoch it, ebene Kurve. Gamma Strich t ist i mal e hoch it. Länge des Tangentenvektors ist überall 1. Das heißt, die Kurve ist regulär. Wenn man das Zeitintervall nicht einschränkt, dann ist die Kurve aber nicht doppelpunktfrei. Die Funktion Gamma t ist halt periodisch. Bemerkung 2, Graphenkurven sind immer regulär, liegt daran, Gamma Strich t ist 1, f Strich t, also Tangentenvektor nie 0. Bemerkung 3, man nimmt zwei reguläre Kurven, Gamma 1 und Gamma 2, und schaut sich mal einen Punkt an, der der Spur beider Kurven liegt, das heißt, die beiden Kurven sollen sich im Punkt x schneiden. Meinetwegen, wie in der letzten Zeile, der Punkt x ist Gamma 1 von t1 und das wiederum ist gleich Gamma 2 von t2. Der Verlauf der Kurven ist also angedeutet auf Seite 235 oben. Der dicke Punkt in dem Bild ist dann der Schnittpunkt. Wenn die beiden Kurven sich schneiden, dann hat man die Vorstellung, es gibt einen Schnittwinkel. Und wie definiert man den Schnittwinkel? Den definiert man als den Winkel zwischen den jeweiligen Tangenten an die Kurven in dem betreffenden Punkt. Und das steht in Formeln aufgeschrieben. Der Schnittwinkel Theta zwischen den beiden Kurven im Punkt X wird definiert als Winkel zwischen Gamma 1' T1 und Gamma 2' T2. Und ja, welche Relation hat man? Der Kosinus dieses Winkels ist das Skalarprodukt der beiden Tangentenvektoren, wenn man sie vorher auf Länge 1 normiert hat. Also Gamma 1' T1 dividiert durch die Länge mal Gamma 2' T2 dividiert durch die Länge. Und die Normierung auf Länge 1 kann man natürlich nur dann vornehmen, wenn die beiden Tangentenvektoren nicht null sind, also für reguläre Kurven. Wenn die Kurven nicht regulär sind, dann hat man ein Problem, den Schnittwinkel zu erklären. In dem Beispiel, obere Hälfte von Seite 235, notationstechnisch, der dicke Punkt, Skalarprodukt und die Norm mit dem einfachen Strich entsprechend die euklidische Norm. Also hier bezieht man sich jetzt auf den Standardfall. Weiterer Begriff, der eine Rolle spielt, die Länge von Wegen oder die Länge von differenzierbaren Kurven, wie sich herausstellt, hat man für diesen Fall eine sehr überschaubare Darstellung der Länge. Wir wollen es allgemein erklären. Definition Nummer 3 in diesem Paragraph 17. Wir nehmen zunächst einen stetigen Weg, verlassen also den Kontext der differenzierbaren Kurven, Parameterintervall AB, und der Weg soll im RN verlaufen. Erster Teil der Definition, das kennen Sie noch aus der Integralrechnung. Man nimmt eine Zerlegung des Intervalls AB wie angedeutet durch Punkte T0 bis Tm, m beliebig, und T0 ist der linke Endpunkt und Tm der rechte Endpunkt. Genauso wie das bei der Definition des Integrals gemacht wurde. Ansonsten ist die Zerlegung beliebig. Die Länge des zur Zerlegung und zur Kurve Gamma gehörenden Streckenzuges, gemessen bezüglich irgendeiner Norm Doppelstrich auf Rn, ist dann die Zahl, die in der zweiten Zeile von Seite 236 definiert wird. Und warum ist es eine vernünftige Bildung für die Länge des Streckenzuges? Wenn Sie sich das Bild anschauen, da ist eine Kurve Gamma, genauer die Spur von Gamma, in schwarz angedeutet. Dann sind die Teilpunkte T0 bis T4 ist es hier des Intervalls gewählt, die entsprechenden Kurvenpunkte, und die verbindenden Streckenzüge sind in Rot angedeutet. Und was man jetzt macht, man versucht die Länge der Kurve, die noch gar nicht definiert ist, zu approximieren durch die Länge der Streckenzüge. Und dabei hat man jetzt irgendeine Norm gewählt, Doppelstrich. Man muss nicht unbedingt die euklidische Norm nehmen, in der Regel macht man das, aber man kann jetzt sich vorstellen, Rn hat irgendeine Norm und dann ist die Länge des Streckenzuges vom Punkt Gamma Ti minus 1 bis zum Punkt Gamma Ti eben der Abstand der beiden Punkte Gamma Ti und Gamma Ti minus 1. Man summiert das auf und stellt sich sozusagen vor, dass das eine Näherung ist für die noch zu definierende Länge der Kurve, gemessen bezüglich der gegebenen Norm auf dem Rn. Teil B, man nennt die Kurve Gamma rektifizierbar mit Länge L größer gleich 0. Genau dann, L ist jetzt eine Zahl größer gleich 0, wenn es zu jedem Epsilon größer 0 ein Delta gibt, sodass die Länge des Streckenzuges L von Z von der Zahl L um höchstens Epsilon abweicht, ganz egal, wie man die Zerlegung wählt von AB, Hauptsache die veränderte Zerlegung ist kleiner gleich Delta. Vorstellung, Die Zerlegungsfolge wird immer feiner. Man berechnet die Länge der Streckenzüge und die Länge der Streckenzüge konvergiert gegen die Zahl L, wenn der Abstand der Zerlegungspunkte gegen 0 geht. Und in Teil B auf der Seite 236 ist das Ganze formal aufgeschrieben, was das bedeutet. Und wenn das passiert, wenn man eine Zahl L größer gleich 0 findet, eine endliche Zahl mit dieser Eigenschaft, dann nennt man die Kurve Gamma rektifizierbar, eben mit Länge L größer gleich 0. Und nochmal, hier ist Gamma irgendeine Kurve in Rn. Es wird nichts über Differenzierbarkeit oder sonstiges, nichts an Differenzierbarkeit oder sonstiges für Regularität von Gamma verlangt. Bemerkungen dazu. Das kennen Sie aus der Integralrechnung, Seite 237. Wenn man z die Zerlegung ersetzt durch eine feinere Zerlegung, die also mehr Teilpunkte hat, dann ist es so, die Länge des Streckenzuges zu z, berechnet zu z, ist kleiner oder gleich Länge des Streckenzuges, berechnet zu z'. Und daraus folgt, eine Kurve Gamma, das ist die Aussage Stern, ist rektifizierbar genau dann, wenn das Supremum der Längen von Streckenzüge, also das Supremum aller Zahlen L von Z, Z irgendeine Zerlegung von AB, wenn dieses Supremum endlich ausfällt. Also nochmal die erste Bemerkung stellt fest, das Monotonieverhalten der Länge bezüglich der Zerlegung. Eine feinere Zerlegung liefert eine größere Streckenzug, eine größere im Sinne von größer gleich, eine größere Länge der zusammengebauten Streckenzüge. Und wenn man das wirklich nach oben beschränken kann, wie in Stern formuliert, das Supremum, wenn das endlich ausfällt, dann nennt man die Kurve Gamma rektifizierbar. Und die Länge von Gamma wird dann definiert als das Supremum der Längen der Streckenzüge. Die Bemerkung 2 nimmt nochmal Bezug darauf, dass die Entscheidung, ob eine Kurve rektifizierbar ist, nicht davon abhängt, wie man den Rn normiert hat. Das ist egal, wenn es bezüglich der einen Norm klappt, dann auch bezüglich der anderen. Aber der Wert der Zahl L, der ändert sich natürlich unter Umständen, je nachdem, hängt das ab, wie man die Normierung konkret gestaltet. Also da muss man schon aufpassen, wenn man ganz genau sein will, muss man sagen, die Kurvenlänge bezüglich der Norm, der gewählten Norm, die man gerade betrachtet hat, das wird später kein Problem sein. Da reden wir fast ausschließlich über die euklidische Norm. Der Begriff rektifizierbar ist nicht ein leerer Begriff. Das heißt, es gibt nicht rektifizierbare Wege, stetige Abbildungen von einem Parameterintervall in den Rn, die eben die Bedingungen da oben, die Bedingung Stern, nicht erfüllen. Vermutlich werden wir mal ein Beispiel machen auf dem 10. Übungsblatt, aber wie immer in Klammern, das ist noch nicht so ganz klar. So, und damit kommen wir zu einem Begriff auf der Seite 238, der sehr beliebt war, nämlich Zusammenhang mit Analysis 1. Der Begriff der Rektifizierbarkeit hat was damit zu tun, dass die Funktionen, die Komponentenfunktionen der Kurve BV-Funktionen sind. Nämlich, wenn Gamma die Kurve von AB in Rn die Komponenten Gamma 1 bis Gamma n hat, dann ist die Kurve Gamma rektifizierbar genau dann, wenn die einzelnen Komponentenfunktionen Gamma 1 bis Gamma n zur Klasse der Funktionen mit beschränkter Variation auf dem Intervall AB gehören. Und da steht nochmal der Hinweis auf die Warnung Nummer 3 der vorigen Seite. Eben nicht jede stetige Funktion von dem Intervall in die reellen Zahlen gehört zur Klasse der Funktionen mit beschränkter Variation. Das ist genau der Unterschied. Nicht jede stetige Kurve ist rektifizierbar, wie zu sagen, nicht jede stetige Funktion hat beschränkte Variation. Die Entwarnung, man könnte jetzt meinen, man kommt wieder in tiefe begriffliche Abgründe. Wir wollen über differenzierbare Kurven reden. Auf Seite 238 steht der hoffnungsgebende Satz in der Mitte, dass bei differenzierbaren Kurven alles in Ordnung ist. Die sind rektifizierbar und in der nächsten Vorlesung geben wir eine Formel an für die Kurvenlänge. Nämlich, ich lese gerade nochmal den Satz vor, 17.1. Wir nehmen eine Kurve Gamma vom Intervall AB in den Rn und dieser zumindest einmal stetig differenzierbar. Dann hat man auf dem Rn irgendeine Norm gewählt. Das muss hier nicht die euklidische sein. Und die Aussage, die Kurve ist rektifizierbar und die Länge der Kurve Gamma, L von Gamma, berechnet bezüglich der Norm. Die wird so bestimmt, man integriert von a bis b die Länge der Tangentenvektoren Gamma-T. Und damit hat man eine sehr überschaubare Formel für die Kurvenlänge im differenzierbaren Fall. Und man sieht gleichzeitig auch an der Formel für die Kurvenlänge, wie die gewählte Norm auf dem Rn konkret eingeht. Die steht eben explizit in der Formel auf der rechten Seite. Mit dem Beweis des Satzes beschäftigen wir uns dann in der nächsten Vorlesung.